Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Und dazu begrüßen Sie heute Christian Grasse und
Christine Watti.
Ja, bei Bitcoins ist kristallklar, wir sind das Geld. So hat der Informatikprofessor Raoul Rochers das Wesen der virtuellen Währung Bitcoin charakterisiert. Aber wer ist eigentlich dieses Wir? Nach dem Hype, der den Kurs pro Bitcoin auf um die 1000 Dollar hat schießen lassen, scheint es, als sei die Währung auch zum Spekulationsobjekt geworden.
Wir fragen Raoul Rochers nach den Folgen dieser Entwicklung und dem Grund für die Beliebtheit der Währung und wer sie warum wo überhaupt nutzt. Gleich hier live in Breitband. Danach Überwachung und kein Ende. Niemand will beobachtet und überwacht werden und dennoch manifestieren aktuelle Entwicklungen eine Zukunft, in der genau das, die Überwachung, also die Grundlage sein wird. Wir sprechen mit dem grünen EU-Parlamentarier Jan-Philipp Albrecht über die geplante Vorratsdatenspeicherung und das EU-Projekt Eurosur.
Und Musik gibt's natürlich auch, und zwar jazzige Hip-Hop-Sounds, Folkrock und Elektropop. In diesem Dreiklang ertönt heute unsere Netzmusik. In letztere Kategorie passt das norwegische Duo Le Maître. Wir hören ihr Stück Appreciate.
Breitband. Topic.
Festplatten versteckt in Sparstrümpfen oder unter Matratzen. Das sind vielleicht nicht so ganz häufige Maßnahmen. Allerdings freute sich in den letzten Tagen sehr, wer wo auch immer gespeichert, doch in irgendeinem digitalen Ordner ein paar Bitcoins gehortet hatte. Denn auf über 1000 Dollar stieg der Kurs für ein Bitcoin.
Ja, Bitcoin, wer es nicht weiß, es ist eine virtuelle Währung, die seit 2009 im Umlauf ist. Erschaffen eigentlich als Zahlungsmittel für ein Netzwerk ähnlich eines Tauschringes, selbstverwaltet und unabhängig von klassischen Geldinstituten. Der Hype entstand nicht zuletzt durch eine große Nachfrage aus China und die Begrenztheit dieser Währung. Das sind nämlich nur 21 Millionen Bitcoins, die tatsächlich im Endeffekt erzeugt werden können.
Inzwischen liegt der Kurs Stand ziemlich genau jetzt bei $779.70. Der Sturz ist die Folge der Warnungen der französischen und chinesischen Notenbanken vor Transaktionen mit eben dieser Währung, dem Bitcoin. Mit deutlichen Worten analysiert hat diesen Crash heute Vormittag auch ein Nutzer in einem Chat zum Kursverlauf. The crash just weeds out the speculators and retains the believers. Also dieser Crash sortiert die Spekulatoren aus und lässt die Believer, die dran glauben, übrig.
Tja, und das weist auch schon auf eine wichtige Fragestellung rund um die Bitcoins hin, nämlich wer profitiert und wer spekuliert. Gleich diskutieren wir mit Raul Rochas über die digitale Währung. Vorher begleiten wir aber unseren Reporter Tim Wiese dorthin, wo die virtuelle Währung auf das echte Leben trifft. Und zwar hier in Berlin. In Berlin gilt nämlich, Berlin ist sozusagen die Hauptstadt der Bitcoins. Im Bezirk Kreuzberg gibt es schon über 40 Läden, in denen man mit dem Geld aus dem Internet bezahlen kann.
Die Griechenstraße, bunte, teilweise alternative Läden, viele Kneipen. Hier soll er sein, der Bitcoin-Kiez. Ich halte Ausschau und tatsächlich Aufkleber mit einem orangen Logo weisen mir den Weg. Bitcoin accepted steht darauf.
Hallo, guten Tag.
Ich betrete das Bistro und Gasthaus von Cassandra Windkens. Lecker Urlaub Notaufnahme heißt der Betrieb der Niederländerin. Seit Mai akzeptiert sie die Internetwährung.
Bis jetzt habe ich so ungefähr 30 Leute gehabt, die damit zahlen wollen.
Was sind das für Leute?
Das sind schon Nerds.
Einer ist ihr besonders in Erinnerung geblieben.
Dass da jemand aus Austin, Texas gekommen ist, speziell nach Berlin, speziell nach Griffkiez, um sein Bitcoins auszugeben. Und in seiner Stadt, da war nur ein Buchhändler und er wollte was mehr ausgeben. So, dann ist er eine Woche hier gewesen, bei uns geschlafen und in die Nähe überall gegessen und getrunken.
Wie funktioniert das denn genau, wenn ich jetzt hier meinen Kaffee bezahle bei dir mit Bitcoins?
Da hat man hier die App und dann gibt man ein, wie viel Euro die zahlen wollen und das, die App rechnet dann aus, wie viel Bitcoin das ist. Dann sollen die Leute meinen QR-Code scannen mit ihrer App.
Und die Bitcoins wandern aus der virtuellen Geldbörse des Kunden auf das Bitcoin-Konto der Bistrobesitzerin. Das funktioniert meistens ziemlich zügig, kann aber auch schon mal bis zu 5 Minuten dauern. Für Cassandra Windkens überwiegen aber eindeutig die Vorteile.
Dass keine Bank damit zu tun hat, die dann noch ein bisschen Geld von bekommt, von dem Kunden oder von mir. Dass es gleich da ist und dass es auch nicht mehr weggeholt werden kann.
Natürlich freut sich die Niederländerin auch, dass ihre Bitcoins jetzt so viel wert sind.
Die Texaner aus Osten, die hat damals 300 Euro, glaube ich, zahlen müssen. Das ist mittlerweile 3000 Euro, was die Bitcoin jetzt wert ist. So, ich lache mich tot.
Cassandras Lachen begleitet mich bis auf die Straße. Ich bin ein paar Meter weiter verabredet, an dem Ort, wo alles begann. Der erste Laden der Welt, in dem man mit Bitcoins bezahlen konnte. Das Room 77. Betreiber Jörg Platzer bezeichnet sein Burgerlokal als Restaurant am Ende des Kapitalismus.
Wir kriegen sogar Leute geschickt, die mit Bitcoin nichts zu tun haben aus irgendwelchen fremden Ländern, aber deren Freunde zu Hause mit Bitcoin zu tun haben. Die schicken sie dann hierher, um ihnen ihr Bier per Remote zu bezahlen, wie wir es nennen.
Jörg Platzer sieht sich selber als eine Art Cyberpunk. In den Bitcoin setzt er große Hoffnungen.
Abschaffung der Wichtigkeit der Banken in allererster Linie. Das ist ein Schritt in Richtung Super-Empowerment. Jedes Individuum auf der Welt in die Lage zu versetzen, Transaktionen vornehmen zu können und auch ohne, dass Präsidenten das irgendwie aufhalten oder verhindern könnten.
Es wabert hier die Legende durch den Kiez, dass du durch die Bitcoin zum Millionär geworden bist.
Leider nein. Was wir hier tun, ist dass auch normale Menschen, die keine Nerds sind, Bitcoin akzeptieren können und dadurch wird man kein Millionär. Das ist jetzt aber auch überhaupt gar nichts Schlimmes, weil ich gehe davon aus, dass in der Bitcoin-Ökonomie, die gerade anbricht, es uns allen sehr viel besser gehen wird wirtschaftlich.
In der Wohnzimmeratmosphäre seines Lokals, zwischen plüschigen Sofas, träumt der Visionär von einem anderen Finanzsystem.
In einer auf Kryptowährung basierenden Ökonomie ist das, was unsere Regierungen und unsere Zentralbanken treiben, nämlich das Geld zu inflationieren ohne Ende, einfach nicht möglich. Bitcoin ist kein schuldbasiertes Geldsystem.
Die Zahl der Bitcoins ist nämlich auf 21 Millionen begrenzt. Fragt sich, ob nicht aber Spekulanten, die sich neuerdings für den Bitcoin interessieren, der Währung doch schaden könnten.
Tim Wiese über Bitcoins im Alltag und dafür hat er sich nach Berlin-Kreuzberg begeben. Und wir haben auch inzwischen Besuch bekommen von Informatikprofessor Raul Rochas. Hallo Herr Rochas.
Ja, guten Tag.
Sie haben auch gerade den Beitrag gehört von Tim Wiese und da wurde am Ende eine eigentlich interessante Frage gestellt. Diese ganzen Spekulationen, schaden diese Entwicklung dem Hype um die Bitcoins? Was glauben Sie?
Ja, ich glaube, die Bitcoins sind mittlerweile zum eindeutigen Spekulationsobjekt geworden. Etwa die Hälfte der Bitcoins wird überhaupt nicht benutzt. Das heißt, die lagern unter der digitalen Matratze und die Leute warten darauf, dass der Preis steigt. Und die andere Hälfte allerdings wird für Spekulationen in Casinos, für Betten, für verschiedene Investitionen benutzt, die eigentlich mehr schnelles Reichtum versprechen, die diese Nachfrage ein bisschen angeheizt haben. Aber als echte Währung sind Bitcoins nicht in Umlauf.
Da würden Ihnen aber die Geschäftsinhaber aus Berlin-Kreuzberg vehement widersprechen, die ja eben gerade versuchen zu zeigen, dass die Bitcoins sehr wohl als Währung funktionieren. Was entgegnen Sie den Leuten?
Ja, für diese Geschäfte hat sich eindeutig rentiert, wegen der PR, wegen der Werbung, die sie bekommen haben, weil es wird einfach gesagt, das ist ein modernes Geschäft, da kann ich mit meiner digitalen Währung bezahlen. Und da kommen, wie wir gehört haben, Leute sogar aus Houston, einfach um das erleben zu können. Aber wie wir auch gehört haben, das sind wenige Personen, die damit bezahlen. Es ist sehr umständlich. Ich kann mein Bier mit 2 Euro, mit einer Münze bezahlen und ich bin völlig anonym und ich brauche nicht 5 bis 10 Minuten zu warten, bis der Computer das Ganze bestätigt hat. Deswegen ist es eher eine Kuriosität und für diese Läden natürlich eine tolle Maßnahme, eine tolle Werbemaßnahme. Aber ich würde auch mich nicht darüber wundern, dass sie demnächst Besuch vom Finanzamt bekommen.
Wollen wir uns mal die internationale Ebene anschauen. Das ist ganz interessant, nämlich die chinesische Regierung hat die chinesischen Banken kürzlich quasi verboten, mit Bitcoins zu handeln. Ebenso hat auch die französische Notenbank vor Bitcoins gewarnt. Andererseits haben interessanterweise kürzlich Analysten der Bank of America die Währung als Zahlungsmittel der Zukunft, Zitat, bewertet oder eingeordnet. Was glauben Sie, warum kommen diese unterschiedlichen Einordnungen so zustande?
Ja, es gibt schon eine alte Geschichte für digitale Währungen. Bitcoin sind nicht der erste Versuch, anonyme digitales Geld im Netz zu haben, womit ich im Internet etwas bezahlen kann. Es gab zum Beispiel schon in den 90er Jahren Cybercash und DigiCash. Das waren sogar, denke ich, Versuche, die total anonym waren, die hatten bessere Algorithmen als Bitcoins. Der Unterschied war, dass Cybercash und DigiCash, die wurden von Banken in Umlauf gebracht. Bei Bitcoins ist die Idee, dass eine Community, dass Menschen sich zusammentun und diese Menschen akzeptieren diese digitale Bitketten als Geld. Das ist eigentlich das Novum an Bitcoins, dass ein Peer-to-Peer-Netz, dass einfach eine Community das Geld in Bewegung, in Umlauf bringt. Und das ist für mich ein interessantes Experiment, aber ich glaube nicht, dass Bitcoins die Währung der Zukunft sein können.
Wir sprechen im Breitband im Deutschlandradio Kultur mit Raul Rochas, dem Informatikprofessor, über die Währung Bitcoin. Sie haben gerade schon gesagt, die Kreuzberger Läden könnten eventuell Besuch vom Finanzamt bekommen, weil natürlich damit das Steuerzahlen auch geschickt im Moment umgangen wird. Dennoch, auch wenn Sie sagen, es ist nur ein Experiment, aber glauben Sie nicht, dass Konzerne wie Amazon oder eBay oder andere dieses Zahlungsmittel doch noch als Zahlungsmittel im virtuellen Raum benutzen wollen werden, wenn das finanzamtstechnisch geregelt sein könnte?
Ja, die Frage für die Kunden von Amazon, eBay und andere Konzerne ist immer, was ist einfacher, was geht schneller, was ist unproblematischer? Und da muss man eigentlich sagen, dass die großen Gewinner des Internethandels sind nicht solche digitale Währungen bis heute gewesen. Es sind vor allem die Kreditkartenkonzerne, es ist Visa und Mastercard. Mehr als die Hälfte des Umsatzes in den Läden wird heute über Internet gemacht. Und ich würde mich nicht wundern, wenn 99% über Kreditkarten dann getätigt wurde oder andere Dienste, die auf Kreditkarten basieren. Bitcoin sind eigentlich nur ein kleines Tropfen in diesem Meer von Umsätzen und Zahlungen. Und wie gesagt, ein interessanter Ansatz. Aber die werden sicherlich nicht, zumindest in der Form, wie Bitcoin jetzt operieren, die Kreditkartenfirmen auf den Markt drängen können.
Wir haben vorhin schon erwähnt, auch schon mehrmals, dass es insgesamt 21 Millionen Bitcoins maximal nur geben kann. Aktuell sind knapp 12 Millionen Bitcoins im Umlauf. So steht es zumindest auf der Webseite blockchain.info. Da kann auch jeder die aktuellen Live-Daten sich anschauen. Definitiv interessant. Wo kommen diese Bitcoins eigentlich her?
Ja, das ist eigentlich das Interessante an den Bitcoins. Wenn ich digitale Währungen habe, dann muss jemand überwachen, dass ich nicht mit derselben Zahl zweimal bezahle. So, ich könnte zweimal nach Kreuzberg gehen, zu zwei unterschiedlichen Kneipen und mit derselben Zahl mein Bier bezahlen. Das muss verhindert werden. Das wird von diesem Netz von Benutzern überwacht. Die kriegen mitgeteilt, welche Transaktionen gerade gemacht wurden. Und eine Doppelausgabe der Währungen wird verhindert. Viele von diesen Transaktionen müssen dann geschnürt werden zu einem Paket. Und der Erste im Netz, der das gelingt, dieses Paket zu schnüren und zu bestätigen, dass diese Zahlungen nicht doppelt stattgefunden haben, der kriegt als Belohnung 25 Bitcoins. Das ist, klingt einfach, es ist aber sehr rechenaufwendig. Dafür, um diese 25 Bitcoins zu gewinnen, brauche ich unter Umständen 1.000 oder 2.000 Computer gleichzeitig zu bedienen, sodass ich der Erste bin, der in der Lage ist, diese Bitcoins zu gewinnen.
Jetzt hört sich das so an, was Sie sagen, dass es eben diese interessanten Ansätze im Prinzip des Bitcoins quasi gibt, das aber noch weiterentwickelt werden müsste, wenn man daraus wirklich ein gerechteres Finanzsystem entwickeln würde. Wie sind Sie denn selber darauf gekommen, sich mit den Bitcoins zu beschäftigen, dann wohl als eine Art des Phänomens?
Ja, eigentlich beschäftige ich mich mit digitalen Währungen schon seit den 90er Jahren. Ich habe auch Wirtschaftswissenschaften studiert und deswegen war es naheliegend, dann die Wirtschaftswissenschaften mit der Informatik zu verbinden. Und ich habe zum Beispiel in den 90er Jahren David Chaum kennengelernt. Er war derjenige, der DigiCash eingeführt hat. Und ich denke, die Protokolle damals waren sogar besser als die Protokolle von Bitcoins. Ich betrachte Bitcoins, wie gesagt, nur als einen Tropfen in diesem Meer von finanziellen Transaktionen. Und ich glaube aber doch, dass es eine Illusion ist, dass man die Banken ausschalten kann, dass man die Zentralbank ausschalten kann. Die Kontrolle der Geldmenge ist eine sehr wichtige Sache, ist eine staatliche Aufgabe. Damit kann ich die Wirtschaft steuern, damit kann ich die Wirtschaft in Bewegung setzen oder ich kann die Inflation stoppen. Und deswegen denke ich nicht, dass digitale Währungen die Zentralbank ersetzen können.
Wir haben noch eine ganz kurze Aussichtsfrage für den Schluss, weil Sie deuten das auch schon an, dass das eigentlich passiert. Es gibt ja so viele Geschichten, die sich um die Bitcoins ranken, auch unter anderem jetzt Leute, die sagen, ich hatte mal ganz viele Bitcoins, leider habe ich die Festplatte auf den Müll geworfen. So eine Geschichte war aber gerade aus den USA durchs Netz. Ist das denn auch wirklich die Konklusion von allem, dass natürlich damit auch mit dieser Idee, jetzt könnte man damit reich geworden sein, wenn die Festplatte nicht auf dem Müll gelandet wäre, dass damit auch diese Idee des gerechteren Finanzsystems quasi sofort obsolet wird und dann die Bitcoins auch nur eine Währung sind, mit der man versuchen könnte, an viel Geld zu kommen?
Ja, ich denke, die in den Anfängen von der Bitcoins, die Leute, die Personen, die das vorgeschlagen haben, die waren Idealisten, die waren Aktivisten, die wollten wirklich etwas in die Welt bringen, die vielleicht finanzielle Transaktionen erlauben könnte und die Banken ein bisschen begrenzen. Aber inzwischen sind die Bitcoins zum Objekt von Spekulanten geworden, die dienen nur das Wetten in den Casinos. Und diese Personen, die jetzt denken, sie haben viel Geld verloren, es ist nicht eigentlich ihr Geld gewesen, es ist das Geld von allen diesen Leuten, die jetzt Bitcoins bei dem Hochstand von 1.200 Dollar pro Bitcoin gekauft haben, die heute jetzt 300 oder 400 Dollar pro Bitcoin verloren haben. Es wurde nur Reichtum von den Händen von einigen in die Hände von anderen Personen verschoben. Es wurde aber kein neues Reichtum erzeugt.
Dankeschön an Raoul Rojas, Informatikprofessor an der FU Berlin und Experte für die digitale Währung Bitcoin. Vielen Dank, dass Sie uns besucht haben. Und vielleicht gibt es jetzt einen kleinen traurigen Song, ein Abgesang auf die Bitcoins?
Na, nicht so ganz, aber so im stillen Kämmerlein kann man ja sich Bitcoins errechnen oder auch an Songs arbeiten. So wird nämlich der New Yorker Songwriter Mark Francis in einigen Porträts beschrieben, die man im Netz über ihn lesen kann. Musikalisch lassen sich seine Klänge aber ziemlich schwer einordnen. Zu groß ist da auch die Spannbreite. Mal klingt er folkig, mal improvisiert elektronisch, mal mit und mal ohne Gesang, mal auch alleine und mal auch mit Gastmusikern. In dem folgenden Stück kommt eine befreundete Sängerin zu Wort, Bethany Spears. Wir hören On the Wall von Tape Recorder.
Musik in Breitband im Deutschlandradio Kultur aus Brooklyn, New York von dem Ein-Mann-Projekt Tape Recorder. Und wie man aber eben im Stück On the Wall hören konnte, ist Mark Francis offen für eine künstlerische Zusammenarbeit mit anderen Musikern. Knapp 20 EPs und Singles hat der New Yorker bereits veröffentlicht und zwar bei der Musikplattform Bandcamp im Pay-What-You-Want-Modell. Jeder kann also selbst entscheiden, wie viel die Musik von Tape Recorder denn kosten soll. Links gibt's wie immer bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von unserer Kollegin Vera Linz. Hallo Vera.
Hallo.
Ja, du hast uns mal wieder diverse Meldungen zusammengestellt, die so in dieser Woche für Aufruhr gesorgt haben, teilweise im Netz. Los geht's mit Creative Commons Lizenzen. Die kennen wir ja unter anderem auch aus unserer Netzmusik hier. Wir haben immer wieder CC-Musik bei uns im Programm. Besonders ist bei den Lizenzen, da gibt's verschiedene Versionen. Und seit Ende November gibt es nun Version 4.0. Was hat's damit auf sich?
Genau, man muss ja sagen, vielleicht nochmal vorab, Creative Commons ist so ein bisschen das Pflaster auf das Urheberrecht, ein Hack des Urheberrechts, zu sagen, dass die Macher zumindest selbst, damit wird der Schutz dieses Rechts heruntergefahren. Das heißt, dank dieser CC-Lizenzen, 6 verschiedene gibt es davon, kann man Inhalte kostenfrei nutzen und auch weiterverarbeiten. Übrigens seit ziemlich genau 11 Jahren hier auch in Deutschland, wenn ein Urheber seine Werke unter CC stellt. Nun also das Update, die Version 4.0. bringt natürlich einige Neuerungen mit sich, zum Beispiel was den Umgang mit Datenbankenrechten betrifft. Die entstehen, wenn ich Daten sammle, die kann ich nun auch unter CC lizenzieren. Das ist eine Hauptneuerung und eine weitere erklärt uns John Weizmann, Projektleiter Recht für Creative Commons Deutschland.
Eine andere wichtige neue Funktion ist eine sogenannte Heilungsklausel. Das bedeutet, wenn jemand gegen die Lizenz verstößt, unwissentlich, und bekommt dann einen Hinweis, dann hat er 30 Tage Zeit, diesen Lizenzverstoß zu beenden, und dann ist die Lizenz automatisch wieder da. Früher war das so, die Lizenz war sofort weg und kam auch nicht wieder, also ist nicht automatisch wieder neu entstanden. Und das ist also speziell auf diejenigen gemünzt, die aus Versehen dagegen verstoßen.
Unverändert geblieben ist, dass man die Definition von nicht kommerziell, das ist eine der 6 Lizenzbedingungen bei CC, die sehr oft genommen wird, dass man diese Definition nicht präzisiert. Da wird es also auch in Zukunft immer wieder Diskussionen geben.
Zweites Thema, da geht es um Google. Das Unternehmen hat kürzlich einen Rechtsstreit mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband verloren. 25 Klauseln in den Nutzungsbedingungen und auch die Datenschutzerklärung hat das Landgericht Berlin nämlich für unzulässig erklärt. Wir hatten darüber auch schon hier berichtet im Breitband. Aber was heißt das jetzt eigentlich genau für den User?
Das hat die Website irads.info mal genauer auseinandergenommen, nachdem inzwischen das Urteil veröffentlicht worden ist. Und das könnte für die User ganz interessant werden, mal seine Rechte genau zu kennen. Zum Beispiel darf Google, wenn man gegen die AGB verstößt, den Dienst nicht einfach sperren. Der Nutzer muss sein Fehlverhalten korrigieren dürfen. Oder Google darf Inhalte von Usern nicht einfach löschen, wenn es die für rechtswidrig hält. Außerdem darf die Suchmaschine nicht einfach Dienste ändern oder Funktionen entfernen. Der Nutzer muss also überprüfen können, wie sich Änderungen auf seine Interessen auswirken. Und auch das Erheben von Geodaten oder die Speicherung von Daten auf dem Gerät des Nutzers ist nicht ohne weiteres erlaubt, sagt das Gericht.
Das hat also Google falsch gemacht, ja. Richtig gemacht. Hat Google, wenn man so will, endlich auch in Deutschland mal einen Musikstreaming-Dienst an den Markt zu bringen. Nach Spotify, Simfy und anderen ist gestern nun also Google Play Music All-Inclusive gestartet. Irgendwie ein sperriger Name, aber vielleicht kannst du uns noch erzählen, was es damit auf sich hat.
Sperrig und spät, also später auch als in anderen Ländern, aber doch immerhin erstaunlich schnell, denn die GEMA und Google haben sich auf einen Tarif für die Nutzung des GEMA-Repertoires geeinigt. Wie es heißt, sichert dieser dem von der GEMA vertretenen Rechteinhabern eine angemessene Vergütung für die Nutzung ihrer Rechte. Aber dass es angesichts dessen auch zu einem baldigen Vertrag mit der Google-Tochter YouTube, mit der man sich ja seit mehr als 4 Jahren streitet, kommen könnte, das scheint doch unwahrscheinlich. Für YouTube gelte ein anderer Tarif, weil sich dieser Dienst nicht über ein Abo, sondern über Werbeerlöse finanziert, heißt es. Und deshalb seien die Verhandlungen mit YouTube nicht vergleichbar. Es bleibt also eine Never-Ending-Story.
Tja, das kennen wir schon aus diesem Umfeld. Vielen Dank, Vera Linz, für die Medien und Meinungen der Woche. Die haben wir natürlich auch wie immer bei uns im Netz zusammengestellt. Und ich soll auch noch sagen, das komplette Gespräch mit John-Henrik Weizmann gibt es auch nachzuhören, sowie auch ein Interview zum Google-Urteil, oder? Gibt es das auch?
Nein, das nicht. Aber ein guter Link, wo alles gut erklärt ist.
Gut, haben wir das. Und die Internetadresse sage ich Ihnen auch noch: breitband.deutschlandradiokultur.de. We'll be right back. Dance the Boogie von Skyda Wider, ein Künstler aus Bosnien, der zum wiederholten Male bei dem Netlabel Dusted Wax Kingdom Musik veröffentlicht hat. The most epic Chill-Out-Album ever, also das ja entspannendste Album, das jemals gemacht wurde, so heißt die neue EP des Künstlers, und die soll schlechte Laune vertreiben, und ich glaube, das klappt auch ganz gut, wer mehr davon hören möchte. Links gibt's bei uns im Blog zur Sendung auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitbandbesprechung.
Tja, vielleicht erinnern Sie sich, die ersten Enthüllungen rund um diesen ganzen NSA-Überwachungsskandal, tja, die sind schon fast auf den Tag genau ein halbes Jahr alt. Seitdem sind auch immer wieder neue Details ans Licht gekommen, und zwar so viele, dass wir wahrscheinlich auch die ganze Sendung damit verbringen könnten, nur die Überschriften zu den Enthüllungsgeschichten vorzulesen.
Und bei dieser Menge von Artikeln und Berichten hätte eigentlich ein gesellschaftlicher Aufruhr entstehen müssen, zumindest aber politische Konsequenzen. Und was ist passiert? Die große Koalition aus CDU, CSU und SPD will nun die Überwachung sogar noch ausweiten. Die Vorratsdatenspeicherung soll nun doch kommen. Und auch in und um Europa wächst die Überwachung. In dieser Woche zum Beispiel startet die EU ihr Grenzkontrollsystem Eurosur. Wie passt das alles zusammen?
Ja, darüber sprechen wir jetzt mit dem grünen Europaabgeordneten Jan-Philipp Albrecht. Hallo.
Hallo.
Bevor wir gleich zu den konkreten Überwachungsmaßnahmen in Deutschland und Europa kommen, wie erklären Sie sich eigentlich diese politischen Entscheidungen für mehr Überwachung, trotz ja, der Vielzahl an Enthüllungen und dem auch grundsätzlichen überwachungskritischen Klima, in dem wir uns eigentlich befinden sollten, müsste man sagen?
Ja, es ist schon überraschend, wie wenig die Politik offenbar bislang reagiert hat auf diese Überwachungsskandale. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Überwachungsmaßnahmen, die jetzt Stück für Stück auch in Europa kommen, schon auf eine 10-15-jährige Geschichte und Vorplanung zurückgehen, in denen also durch die Anschläge vom 11. September und auch von London und Madrid hier in Europa Überwachung als Lösung für diese Probleme präsentiert wurde und über Jahre praktiziert wurde. Zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung ist ja eine ganz direkte Folge dieser Anschläge.
Auf die Vorratsdatenspeicherung kommen wir gleich nochmal und vielleicht auch auf ihre Sinnhaftigkeit in der Vermeidung von terroristischen Anschlägen. Die EU aber will ihre Grenzen besser schützen, und zwar mit Eurosur. Das steht für European Border Surveillance System, ein europäisches Grenzüberwachungssystem. Was möchte dieses System genau verhindern oder beschützen?
Also so wie es jetzt beschlossen wurde, definitiv verhindern und abschotten. Zwar wird begründet die EU-Kommission die Maßnahme immer wieder auch mit dem Not der Menschen an den Außengrenzen der EU und am Mittelmeer, aber das ist letztendlich sogar ausgeschlossen worden. Also die Rettung zum Beispiel ist überhaupt nicht mehr die Aufgabe dieses Systems, sondern die Aufgabe ist vor allen Dingen, mit Drittländern zusammen Informationen auszutauschen, Satelliten- und Drohnenüberwachung einzurichten, um das Überqueren des Mittelmeers insbesondere schwerer zu machen.
Bevor wir gleich nochmal kritisch uns damit auseinandersetzen, vielleicht könnten Sie nochmal erklären, wie das Ganze technisch überhaupt funktionieren soll. Muss man sich vorstellen, dass dann an den Grenzen ständig Drohnen fliegen und alles überwachen, was außerhalb unserer europäischen Grenzen passiert?
Also das ist jedenfalls die Richtung, in die es geht. Es wird immer mehr aufgerüstet. Hier wird auch sehr viel Geld ausgegeben, das insbesondere großen Rüstungskonzernen zugutekommt, die hier also Angebote machen, wie durch Drohnen, wie durch Satellitenüberwachung. Und die Frage, was für Auswirkungen das letztendlich hat, haben wir bisher gar nicht diskutiert. Klar ist allerdings, dass man ihr sich eben davon erhofft, die Menschen zurückzuhalten, an der Stelle nicht nach Europa zu kommen.
Das noch gar nicht zu diskutieren ist natürlich heikel, denn dieses Grenzkontrollsystem startet ja nun jetzt. Ist es denn überhaupt mit dem EU-Recht vereinbar, also zum Beispiel dem Recht auf Asyl?
Nein, also wir sagen ganz klar, insbesondere meine Kollegin Ska Keller, die im Europaparlament an dem Thema sehr eng dran ist, dass die Maßnahmen, wie sie jetzt so ergriffen wurden, definitiv nicht mit den Menschenrechten vereinbar sind. Trotzdem hat die EU-Kommission es ergriffen und eine Mehrheit im Europäischen Parlament dafür gestimmt. Das sagt natürlich einiges über die Stimmung hier im Lande aus. Die Menschenrechte, insbesondere das Menschenrecht auf Asyl, stehen derzeit nicht hoch im Kurs, sondern werden eben hinter den Schutz vor Flüchtlingen letztendlich gestellt. Und das ist eigentlich menschenunwürdig.
Zumal auch ein möglicher Nutzen eines solches Systems wahrscheinlich auch in Frage steht. Wenn man sich zum Beispiel Studien anguckt, in denen es um Videoüberwachung geht, dann zeigt das ja, dass Kriminalität durch Videoüberwachung nicht verhindert wird, sondern sich letztendlich nur an anderen Orten, zu anderen Orten bewegt. Wäre das auch sozusagen möglich auf eine potenzielle Überwachung der Grenzen, dass durch eine Überwachung sich natürlich Flüchtlingsströme einfach nur an anderen Orten hinbegeben, die vielleicht sogar noch gefährlicher sind, als die ohnehin schon sind jetzt?
Das ist schon heute so zu beobachten. Wir sehen, dass also gerade die organisierte Kriminalität, also insbesondere im Menschenhandel, bei den Schlepperbanden, natürlich nach Wegen suchen, dieser Überwachung zu entgehen und auch der Rechtsdurchsetzung zu entgehen. Und es wird immer schwieriger, dann tatsächlich solche Kriminalität zu verfolgen und den Opfern zu helfen. Und das sehen wir eben am Beispiel Videoüberwachung. Hat es in London Erhebungen gegeben wegen flächendeckender Überwachung in der Stadt. Es ist dazu gekommen, dass Kriminalität sich vor allen Dingen in die noch schwerer kontrollierbaren Außenbereichen der Stadt verlagert hat.
Was uns sehr widersprüchlich erschien, auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch und diese Pläne von Eurosur, dass die zuständigen Abgeordneten im Innen- und Justizausschuss des EU-Parlamentes den NSA-Whistleblower Edward Snowden per Videoschalte zur Massenüberwachung anhören wollen. Was soll das jetzt bringen?
Also wir haben von Anfang an, als die ersten Enthüllungen von Edward Snowden bekannt wurden, als Europäisches Parlament eine Untersuchung eingesetzt auf Antrag der Grünen Fraktion, und die befragt jetzt alle Journalisten, Whistleblower und natürlich auch die Verantwortlichen zu diesen Überwachungsskandalen und zu der Massenüberwachung, die dort stattfindet. Und Edward Snowden war von Anfang an natürlich ein Zeuge, den wir sehr gerne anhören wollten. Das geht eben aufgrund seines Aufenthaltsstatuses und den Risiken, die er ausgesetzt ist, nicht direkt, und es geht auch nicht per Live-Übertragung, sondern nur per Aufnahme und Antwort sozusagen auf unsere Fragen. Und das zeigt natürlich, wie schwierig es ist, hier tatsächlich auch die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Konsequenzen vor allen Dingen am Ende aus dieser Wahrheit zu ziehen. Dazu sind die EU-Regierungen eben nicht bereit, auch weil sie genauso tief drinstecken, meines Erachtens, wie die US-Regierung.
Konsequenzen von Überwachung ist natürlich auch ein Thema, wenn es um Vorratsdatenspeicherung geht. Die soll jetzt in Deutschland kommen. Die SPD duldet 6 Monate Speicherung jetzt im neuen Koalitionsvertrag. Geschieht das eigentlich auf Druck der EU, die ja verlangt, dass die europäische Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung umgesetzt wird? Was glauben Sie?
Ich glaube, das spielt mittlerweile keine große Rolle mehr, denn es ist allen klar geworden, dass dies kein normaler Fall einer Rechtsumsetzung in der Europa ist, sondern wir haben 4 Verfassungsgerichte in ganz Europa gehabt, die Zweifel an der Grundrechtskonformität dieser Vorratsdatenspeicherung, also der anlasslosen Speicherung von allen Kommunikationsdaten, geäußert haben. Und das liegt jetzt auch vom Europäischen Gerichtshof. Und der wird übrigens im kommenden halben Jahr sein Urteil fällen. Ich glaube, dass die Große Koalition sich hier entscheidet, die Richtlinie dennoch umzusetzen, obwohl auch das Bundesverfassungsgericht Zweifel geäußert hat, ist ein großer Fehler, und es wird Ihnen auf die Füße fallen, spätestens wenn also schon Mitte Dezember auch der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof eine Änderung dieser Richtlinie vorschlagen wird, und dann wird man eine Richtlinie umsetzen, die schon gar nicht mehr aktuell ist.
Das ist Ihre Haltung in dieser Frage der Vorratsdatenspeicherung. Aber um es nochmal zu verstehen, da nun mal die EU-Kommission mit ihrer Richtlinie über allem steht, gibt es überhaupt zivilgesellschaftliche Initiativen beispielsweise, die überhaupt noch eine Möglichkeit haben, dagegen zu wirken, dass die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland verhindert wird? Oder ist das einfach gar nicht mehr möglich?
Natürlich ist das möglich, und anders als das oft dargestellt wird, gibt es natürlich auch demokratische Einflussmöglichkeiten auf EU-Ebene, und diese nehmen wir auch wahr. Wir haben als Grüne im Europäischen Parlament jetzt die letzten Jahre immer wieder dafür gestritten, die Richtlinie zu verändern, die generelle Speicherungsverpflichtung rauszunehmen, und diese Änderung, die wird jetzt wahrscheinlich zwangsläufig kommen müssen, denn der Europäische Gerichtshof wird sich schwer daran tun, die Verfassungsgerichte, die eben Kritik geäußert haben, einfach zu ignorieren, oder auch das Straßburger Menschenrechtsgericht zu ignorieren. Und deswegen glaube ich, dass wir da noch was dran ändern werden und dass die Menschen da auch noch Einfluss drauf haben.
Sie haben am Anfang gesagt, dass sozusagen die Vergangenheit bis zu ungefähr 10 Jahre zurückreicht, die Umsätze jetzt der Überwachung. Glauben Sie, dass es auch wieder so lange dauern könnte, bis diese Maßnahmen wieder zurückgenommen werden? Weil ich meine, der Aufruhr ist ja eigentlich da. Viele Leute kritisieren die zunehmende Überwachung, und trotzdem wird mehr überwacht.
Es ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Ich glaube, wir sind in einer Umbruchphase in ein digitales Zeitalter und dieser Umbruch ist mit Sicherheit nicht viel geringer als der Umbruch zur Industrialisierung. Und die Menschen haben auch damals nicht gewusst, was sie damit erwartet. Und es hat erst gesellschaftliche Prozesse geben müssen, wie die Bildung von Gewerkschaften, die die Menschen auch ein Stück weit gebildet und aufgeklärt haben, bevor es wirklich dann die Änderungen auch im Recht gegeben hat. Wir stehen an der Schwelle und ich glaube, dass es noch massive Änderungen geben wird in den kommenden Jahren und das ist aber natürlich eine große Herausforderung für uns alle sein wird.
Dankeschön an Jan-Philipp Albrecht, grüner EU-Parlamentarier. Gesprochen haben wir über Eurosur und die Vorratsdatenspeicherung. Danke für das Gespräch.
Gerne.
Hier geht's weiter mit Musik von Winter. Das ist übrigens ein Independent-Musiker-Duo aus Los Angeles. Ihr Stück Alligator wurde unter einer Creative Commons-Lizenz bei der Musikplattform Bandcamp veröffentlicht. Das heißt, kopieren und remixen ist damit nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht.
Thank you.
Alligator von Samira Winter und Nolan Eli. Als Winter machen die beiden zauberhafte Musik zwischen Indie, Folk und Rock. Und ihre aktuelle Single, die heißt übrigens Summer. Und die erschien im Herbst, nämlich im Oktober, im Selbstverlag bei der Musikplattform Bandcamp. Und darauf sind zwei Titel zu finden, Alligator und The View. Und die sind dank der gewählten Creative Commons Lizenz so frei wie zum Beispiel die Inhalte der Wikipedia.
Breitband, Netzkultur.
Und wir beschäftigen uns jetzt mit einem Wort, das vielleicht nicht jeder von Ihnen kennt, aber das, was dieses Wort beschreibt, haben Sie ganz sicher schon mal gesehen, vorausgesetzt, Sie sind in den sozialen Medien, in diesem Internet unterwegs. Es geht um Selfies. Die Herausgeber des englischen Dudens, des Oxford Dictionaries, haben Selfie einstimmig zum Wort des Jahres 2013 gekürt und deswegen sage ich es nochmal, Selfie.
Schönes Wort eigentlich.
Ja, ne? was ist es? Aber wir wissen es ja schon.
Wir wissen es, genau. Also falls Sie damit nichts anfangen können, ein Selfie ist ein Selbstporträt, das man mit dem eigenen Smartphone macht. Am besten, man streckt so den Arm aus und nimmt man die Kamera in die Hand und drückt einfach den Auslöser und ab damit ins Netz und dann ist auch schon fertig, das Selfie. Das macht doch niemand, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Und man muss sagen, doch, das machen sehr viele, auch sehr prominente Menschen. Madonna zum Beispiel oder auch Papst Franziskus und Barack Obama hat es auch schon getan.
Und auch wenn das alles so ein bisschen fummelig ist und die Fotos oft verschwommen sind, sie symbolisieren pralle Lebensfreude oder auch Eitelkeit. Man weiß es nie genau. Matthias Finger jedenfalls hat sich das Phänomen Selbstporträt in digitalen Zeiten mal genauer angeschaut.
Natascha macht einen Schmollmund. Fettfalten kringeln sich unterm Kinn. Amanda steht vor der Berliner Mauer und lehnt sich weit zurück. Alexander posiert mit nacktem Oberkörper vorm Spiegel. Es ist wie eine Sucht. Ständig müssen neue Selbstporträts her. Für Facebook und Instagram. Beim Friseur, aus der Kneipe, im neuen Outfit. Es hat was von Fließbandarbeit. Jedes dritte Bild, das junge Leute schießen, soll mittlerweile ein Selfie sein. Die sind nicht immer perfekt, aber der Fotografierte hat die maximale Kontrolle über das Bild.
Ja, meistens, wenn man zur Party geht oder so, wenn man dann gut aussieht oder so, dann macht man mal gerne ein Bild von sich.
Also mit Freundinnen, aber jetzt nicht irgendwie so alleine.
Also ich für Aufmerksamkeit irgendwie, guck mal hier. Ich bin so toll.
Ja, ich meine, man kann ja selber am besten sehen, wie man am besten aussieht wahrscheinlich.
Sich von der Schokoladenseite zeigen und vielleicht, wenn es gerade im Leben nicht so läuft, wenigstens dann so ein paar Likes zu bekommen für sein Äußeres.
Wenn mich schon keiner fotografiert, dann tue ich es selber. Mit Selfies kann jeder zum Model werden. Sie demokratisieren den Laufsteg im Selbstversuch, um Reaktionen herauszufordern. Und das Publikum zahlt für den Auftritt der digitalen Tanzbären mit Likes. Als soziales Feedback im kontinuierlichen Verifikationsprozess der eigenen Existenz für Selbstgoogler. Ich knipse mich, also bin ich.
Angenommen, du willst süßer aussehen, halte die Kamera hoch, bring sie näher an dein Gesicht und schon werden deine Augen größer aussehen.
Selfies sind die idealen Werkzeuge für Selbstdarsteller mit Pornoambitionen. Auf Beerdigungen, als ironische Brechung einer unbekannten Situation oder im Urlaub. Was nutzt das schönste Erlebnis, wenn es davon kein Selfie gibt? Nur so ein Foto bestätigt einwandfrei, ich war da. Innerhalb der ersten Stunde am Urlaubsort lädt jeder vierte Brite ein Selfie hoch. Am liebsten posen sie am Pool oder beim Cocktailtrinken, besagt eine Studie. Laura Watts von Hotels.com.
Urlaubsfotos zeigen wir schon lange herum. Allerdings ist der Wettbewerb im Zeitalter der sozialen Medien größer geworden. Wir möchten allen zeigen, wie wunderbar unser Urlaub wirklich war. Natürlich wollen wir im Bild sein und gut aussehen. Wenn zu Hause alle neidisch sind, dann macht das schon Spaß.
Stefan vor den Pyramiden, Anna am Eiffelturm, Danny im Basecamp der Annapurna. 2002 wird der Begriff Selfie erstmals nachweislich benutzt. Ein junger Australier fotografiert sich selbst im Suff und nennt es ein Selfie. 10 Jahre später ist der Begriff in aller Munde. Mittlerweile leiden wir kollektiv unter der digitalen Inszenierungswut.
Es gibt ja manche, die machen ständig so Fotos von sich selber und posten die dann. Also das verstehe ich nicht so richtig, den Sinn dahinter.
Leute, die sowas ständig machen, die haben auf jeden Fall ein kleines Selbstwertgefühl. Ich finde das so ein bisschen arm.
Diese Begeisterung mit dem eigenen Ich und irgendwie ist Hauptsache, ich bin dran.
Weil die posten dann ständig, wo sie sind oder auch zum Beispiel mit Essen oder sowas, wo man denkt, das ist unnötig.
Dabei ist das Selbstporträt eine alte Kulturtechnik. Schon die Griechen kannten sie. Auch Dürer, Da Vinci und Van Gogh haben sich selbst porträtiert. In narzisstischer Schwerstarbeit. Mit der Kodak-Brownie-Kamera kommen die ersten Selfies aufs Papier. Vor über 100 Jahren. Jetzt sind sie im Netz. Statistisch gesehen machen Männer doppelt so oft Selfies wie Frauen.
Mein Freund macht das die ganze Zeit. Er hebt die nur auf und ich muss sie mir dann anschauen. Ich glaube, er will die Zeit dokumentieren. Ein Projekt quasi. Ja, ich weiß nicht genau, warum er es macht. Irgendwie aus Quatsch. Ist ein bisschen bekloppt, aber wenn es nur das ist, ist es okay.
Das Selfie ist eine zeitgenössische Selbstvermarktungsstrategie und Facebook unser eigenes Schaufenster für die Welt da draußen. Umweltschutz, Armut, Gleichberechtigung sind bedeutende Themen, aber wichtiger ist erstmal, dass die Frisur im Selfie sitzt.
Knips dich selbst, Matthias Finger, über Selfies und ich krieg Christian Grasse deine Facebook-Seite gerade nicht auf. Ich wollte nämlich gucken, ob du das auch machst.
Nee.
Nie?
Ich habe neulich, da war ich an der Ostsee und habe meine Schuhe bzw. meine Füße fotografiert.
Das gibt es aber auch oft, Fuß-Selfies.
Stimmt. Oder Essen auch, Foodporn unter diesem Schlagwort, auch vor allen Dingen bei Instagram sehr beliebt. Aber nee, so richtig klassischer Selfie, doch, obwohl vorm Spiegel, das kenne ich eigentlich eher, dass Leute sich vorm Spiegel selbst fotografieren, ohne dann so den Arm so ganz merkwürdig in die Länge strecken zu müssen, um sich selbst zu fotografieren.
Stimmt, und diese Selbstspiegelfotos, die gab es auch schon, als die Leute noch richtige Fotokameras benutzt haben und es nicht gleich in sozialen Netzwerken geteilt haben.
Insgesamt finde ich eigentlich dieses Selbstporträt-Ding ziemlich interessant. Noah Kalina übrigens, falls Sie jetzt am Computer sitzen, sollten Sie sich mal anschauen. Ist ein New York-Künstler, der macht seit über 10 Jahren täglich ein Foto von sich selbst und erstellt daraus Videos. Und dann sieht man ihn so in wenigen Minuten Jahre altern. Das ist sehr faszinierend.
Das finde ich interessant. Der Rest der Selfie-Kultur oft in den sozialen Medien ist mir immer noch ein bisschen unheimlich. Das war Breitband für heute mit mir. Ich heiße Christine Watti und Christian Grasse sitzt neben mir. Nach uns folgt das Deutschlandspiel. 0800 2254 2254 ist die Telefonnummer, die Sie sich dafür jetzt schon mal merken könnten.
Und wie immer zum Abschied gibt's Musik, diesmal von einem New Wave Elektropop. Ja, von einer Band, kann man so sagen. Aus Kanada kommen die. Und in diese Schublade stecken sich die Künstler Saint-Samuel. Wir hören Les Vieux Habits. Alle Links zur heute gespielten Musik und natürlich auch alle Infos zu allen Themen und Beiträgen finden Sie im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und damit sagen wir Tschüss und schönes Wochenende. Schönen zweiten Advent morgen.
Ja genau, Tschüss. Machen Sie es gut.